Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.
Willkommen zu einer weiteren Folge Strom zum Anfassen. Diesmal geht es um etwas, was ganz selbstverständlich zu unserer Landschaft dazugehört. Ihr kennt das alle. Bäume, Kirchtürme, die man überall sieht, wenn man durch die Gegend fährt. Ich spreche aber heute über Stromleitungen und Strommasten. Es fällt uns meistens gar nicht auf, dass die überall herumstehen und sich wie ein riesiges Netz kreuz und quer durch die Landschaft ziehen. Es sind die Lebensadern unserer modernen Welt, wie die Blutbahnen im Körper. Aber wie hängen diese ganzen Strippen miteinander in Verbindung? Wie fließt der Strom durch diese Netze? Und warum sind sie überhaupt miteinander vernetzt? Ich begrüße ganz herzlich hier am Mikrofon meine Kollegin Flavia Wiese. Sie ist von Beruf Wirtschaftsingenieurin und sehr vertraut mit den Details von Energienetzen. Herzlich willkommen, Flavia.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Vorweg mal eine persönliche Frage. Du hast ja deine Karriere in der Energiewirtschaft zunächst bei einem Gasversorger begonnen. Mal so ganz grundsätzlich Gasnetze, Stromnetze, was ist da so der entscheidende oder elementare Unterschied?
Naja, also Gasnetze, da fließt natürlich erstmal ein Medium durch. Das Gas, das kann ich zwar meistens nicht sehen, aber zumindest, wenn es odoriert ist, riechen. Strom ist ja nichts zum Anfassen, auch wenn der Podcast so heißt, sollte man das besser nicht machen. Ja, ansonsten, die Stromnetze, die haben unterschiedliche Spannungsebenen. So ein bisschen ist es beim Gasnetz auch. Ich habe Ferngasleitungen und Verteilnetze und beim Strom habe ich auch Übertragungsnetze und Verteilnetze. Das ist so ein bisschen ähnlich, aber ansonsten ist es natürlich sehr unterschiedlich. Ne?
Also es gibt auch dicke Leitungen beim Gas,
genau,
ne? richtig so ein Meter Durchmesser, ja. So eine Fernleitungspipeline und dann die kleinen Gasrohre, die bei uns zu Hause vielleicht ankommen.
Genau, das Gasnetz kann ich als Speicher nutzen, das ist ein großer Unterschied, ne? Weil das Medium ja in den Leitungen ist. Beim Strom muss immer so viel eingefügt werden, wie entnommen wird. Das ist kein Speicher an sich. Das ist ein großer Unterschied natürlich.
Es ist also vielleicht in seinem ganzen Aufbau etwas komplexer, das Stromnetz eben, weil es diese Speicherfunktion nicht hat. Deswegen dauern Genehmigungsverfahren auch häufig länger als bei Gasnetzen. Ja, kommen wir zum Thema Netze. Da hat man ja sofort viele Assoziationen. Ich denke da zum Beispiel an ein Fischernetz. Was fällt denn dir beim Thema Netze dann auch so ein?
Ja, wenn man an das Stromnetz denkt, ne, wie sehr das vermascht ist, dann als Assoziation denkt man natürlich auch oft ans Internet. Ne? Mhm. Das ist ja auch ähnlich vermascht, sage ich mal so.
Aber, oder ein Fliegennetz,
ja,
zum Beispiel.
Genau, oder ein Spinnennetz. Ja.
Oder das Einkaufsnetz. Also es gibt ja in genau. unserem Alltag viele Netze. Und tatsächlich, es gibt sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Und hören wir doch mal ganz kurz rein, auf welche Assoziationen man da noch kommt.
Wenn der Mensch etwas von der Natur lernt, spricht man wissenschaftlich von Bionik. Die Libelle stand Pate für den Hubschrauber, die Lotusblüte für das wachsbeschichtete Tischtuch und die Kakerlake für die aufprallsichere Fahrzeugkarosserie. Große Baumeister sind die Spinnen. Ihnen hat die Welt 5 Meisterwerke bionischer Ingenieurskunst zu verdanken. Erstens die Häkeldecke. Zweitens den Strickpulli. Drittens den Maschendrahtzaun, viertens das Internet, fünftens die Stromnetze. All diese Erfindungen haben gemeinsam, dass sie aus vielen Fäden, Drähten oder Leitungen bestehen, die auf geschickte Weise miteinander verknüpft sind, sodass sie ein Höchstmaß an Festigkeit und zugleich Flexibilität aufweisen. Wie ein Spinnennetz eben. An Omas Häkeldeckchen können die Urenkel so viel herumzuppeln, wie sie wollen. Es schnuppt immer wieder in seine Ursprungsform zurück. Der Strickpulli ist beinahe unverwüstlich. Nur die Waschmaschine mit Schleudergang mag er nicht. Der Maschendrahtzaun kracht im Gegensatz zum Jägerzaun nicht gleich zusammen, wenn der SUV ihn beim Rückwärtsfahren rammt. Er gibt geschmeidig nach und hält. Und das Internet ist, wie jedes Kind inzwischen weiß, unkaputtbar. Das Geheimnis all dieser Netze sind die Maschen oder auch Knoten. Beim Häkeln gibt es zum Beispiel Luft- und Kettmaschen, mit denen man bestimmte Muster erzeugen kann. Ähnlich läuft es beim Stricken, nach dem Grundprinzip rechte Masche, linke Masche. Und nach vergleichbaren Regeln ist auch ein Wechselspannungsstromnetz aufgebaut. Die physikalischen Grundlagen dafür hat der Physiker Gustav Robert Kirchhoff 1824 bis 1887 gelegt. Seine Knoten und seine Maschenregel besagt, dass unterwegs, theoretisch, nichts verloren geht, wenn man den Stromfluss auf mehreren Maschen, Leitungen verteilt und an Knoten, Umspannwerken umlenkt und bearbeitet. Darauf aufbauend haben sich verschiedene Arten von Stromnetzen etabliert. Im Niederspannungsbereich sind Strahlennetze gebräuchlich. Vom Umspannwerk verzweigen sich die einzelnen Stromleitungen immer mehr bis in die einzelnen Wohnungen. Brennt es im Transformatorhäuschen am Eck, fällt nur im angeschlossenen Straßenzug der Strom aus. Das passiert häufiger mal, der Schaden ist überschaubar und schnell behoben. Dennoch ist dies ein Nachteil von Strahlennetzen. Auf der Mittelspannungsebene sind Ringnetze üblich. Hier fließt der Strom, wie bei der Berliner S-Ringbahn, im Kreis und verbindet die Übergabestationen miteinander. Werden versehentlich die Hauptschlagadern in beide Richtungen durchbohrt, wie 2019 im Berliner Bezirk Köpenick geschehen, hat man einen kolossalen Blackout. Der dauerte dort 30 Stunden, bis die Stromkabel wieder notdürftig geflickt waren. Solche Ausfälle sind bei einem Höchstspannungsnetz beinahe ausgeschlossen. Es sei denn, ein Orkan fegt in einem ganzen Landstrich die Strommasten um. Aufgrund ihrer Sicherheitsarchitektur spricht man daher von vollvermaschten Netzen. Das europäische Stromverbundnetz ist strukturiert wie ein riesengroßes Spinnennetz. In der Mitte, wo die meisten Menschen leben und die meisten Industrieunternehmen angesiedelt sind, also in Deutschland und seine Nachbarstaaten, ist es besonders eng verflochten. In der Peripherie Richtung Ost- und Südosteuropa etwas loser gestrickt. In einem voll vermaschten Stromnetz ist jedes Umspannwerk mit mindestens zwei anderen Umspannwerken verbunden. Im Falle einer Leitungsunterbrechung kann der Strom also ausweichen. Es ist die hohe Kunst der Netzplanung, ein solches über Jahrzehnte gewachsenes Netz an die sich ändernden Erzeugungs- und Verbrauchsstrukturen anzupassen und dabei so effizient wie möglich vorzugehen. Denn leider hat so ein Netz auch Nachteile. Es ist sehr aufwendig und benötigt zum Betrieb selbst viel Strom.
Ja, Flavia, ich hoffe, das war fachlich so einigermaßen okay. Gucken wir uns nochmal diese Logik dieser Kirchhoffschen Maschen- und Knotenregel an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Flüsse habe, ne, die treffen zusammen und dann entsteht ein neuer und der hat dann doppelt so viel Wasser. Ist das beim Strom auch so? Ist das anders? Was ist da der Unterschied, wenn jetzt zwei große Leitungen zusammenkommen? Hat man dann doppelt so viel Strom?
Na, die Spannung bleibt gleich vor und hinter der Masche. Und der Stromfluss, das ist, wie wir es aus dem Physikunterricht kennen, ne, wenn ich zwei parallel geschaltete Leitungen habe, dann trennt sich der Strom auf und ich habe eine Addition an der Ströme und die Spannung bleibt aber gleich, genau.
Es gibt diese Strahlennetze, es gibt die Ringnetze. Da können immer wieder Stromausfälle passieren, wenn einzelne Leitungen irgendwie durchtrennt werden. Das ist aber in diesem voll vermaschten, spinnennetzartigen Übertragungsnetz, das wir betreiben, so nicht möglich. Was ist da der Vorteil? Was passiert im Falle, dass eine Leitung, sagen wir mal, ausfällt, weil ein Baum draufgefallen ist oder wegen einer anderen Störung, wegen einer Überlastung? Was passiert dann in solchem Falle?
Dann ist natürlich der Vorteil in so einem vermaschten Stromnetz, dass sich der Strom dann relativ schnell seine neuen Wege sucht. Die Kirchhoffschen Regeln sagen ja auch, der Strom sucht sich den Weg des geringsten Widerstandes, beziehungsweise Impedanz ist es ja dann im Drehstromnetz. Und insofern, wenn eine Leitung ausfällt, dann ist es relativ unproblematisch, sage ich mal so. Ne? Nur wenn jetzt eine Doppelleitung ausfällt, dann ist es schon nochmal was anderes. Aber wir haben ja unser Netz auch so aufgebaut, dass wir bei einer Stromleitung immer zwei Systeme haben pro Leitung.
Was heißt System?
Also wenn man sich jetzt einen Mast in der Landschaft vorstellt, da hat man immer meistens links und rechts drei Leitungen oder drei Leiterbünde.
Die an diesen Traversen sozusagen.
Genau, die an den Traversen hängen. Und das sind dann eben zwei Systeme. Das heißt, ich kann auch bequem ein System ausschalten, wenn ich da zum Beispiel eine Wartung oder Instandhaltung vornehmen muss. Und dann übernimmt aber das andere System die volle Leistung. Deswegen sind auch unsere Stromleitungen meistens nur zu 50% ausgelastet, weil wir eben dieses sogenannte N-1-Kriterium befolgen müssen, was sagt, wenn jetzt ein System ausfällt, müssen die restlichen Systeme das aufnehmen können.
Du hast es gesagt, man fährt durch die Landschaft, man sieht oft diese großen Strommasten da und da hängen ja immer dann Bündel dran. Ne? Das sind Dreierbündel.
Ja.
Und dann da mehrere unter diesen Armen, die wir Traversen nennen. Woraus besteht so ein Dreierbündel, das da unter so einer...
Genau, also Dreier-, Vierer-, Fünferbündel gibt es auch oder Zweierbündel, genau. Also das ist im Prinzip das Leiterseil, das sind, damit man nicht so einen Riesenquerschnitt in einem hat und auch damit sich die magnetischen und elektrischen Felder besser verteilen, macht man das eben in einer Bündelanordnung. Also jede Phase hat dann 3, 4 Bündel, über die der Strom transportiert wird. Und das ist dann eben ein Leiterseil, das ist ein Alu-Stahl-Leiterseil ist das. Wir haben da in der Mitte eine Stahlseele, die ist dafür zuständig, die mechanischen Kräfte aufzunehmen. Und außenrum in Einzeldrähten sind dann Aluminiumdrähte, die den Strom Fluss garantieren.
Und ein System besteht sozusagen aus einem Bündel, das in die eine Richtung geht und in die andere Richtung dann.
So. Na, Richtung gibt es nicht beim Wechselstrom. Das wird ja ständig...
Wechselt ja ständig die Richtung.
Also der Stromfluss ist in die gleiche Richtung dann schon am Ende. Aber wir haben, genau, also wir haben pro System haben wir erstmal 3 Phasen. Ne? Das sind die 3 Phasen und in den 3 Phasen gibt es dann nochmal 3er, 4er Bündel. Also am Ende hängen an so einer Leitung dann 18 oder 24 Leiterseile und oben drüber meistens dann noch ein Erdseil, manchmal auch 2. Und noch ein LWL-Seil.
Also ein Glasfaserkabel,
richtig,
um dann Messungen durchführen zu können.
Genau, ja.
Und das heißt, auf so einem großen Strommasten hängen dann wie viele solcher Systeme? 2, 3 oder auch mehr?
Meistens sind es 2. Manchmal nehmen wir auch noch eine 110 kV-Leitung zum Beispiel mit. Die haben dann meistens auch 2 Systeme noch. Ja.
Die hängen dann meistens darunter. Unten drunter ein bisschen.
Genau.
Also alle Systeme, die auf diesem, auf dieser Leitung drauf sind. Was passiert denn in einem solchen Fall? Gibt es dann einen Umweg über eine andere Strecke? Wo geht der Strom dann lang?
Genau, also die Leitung löst dann komplett aus und dann wird sich der Strom andere Wege in die Richtung suchen sozusagen, ne, um den Potenzialunterschied auszugleichen. Ja. Also da ist dann die Kirchhoffsche Regel, der Strom sucht sich dann den nächsten Weg. Ja.
Okay. Eine Leitung löst aus, ist bei uns im Fachjargon Kurzschluss, ne? Wenn wir zu Hause die Leitung anbohren mit dem Bohrmaschinen, was mir neulich passiert ist, gibt es einen Kurzschluss, das ist sozusagen eine Auslösung.
Ja, genau.
Und in einem solchen Fall hat man ja dann aber plötzlich auf diesen, ich sag mal, Ersatzleitungen, sagt es das Prinzip N-1, heißt eben, wenn ein System ausfällt oder ein Betriebsmittel in einem vermaschten Stromnetz ausfällt, muss immer genug Reserve da sein, dass das System mit voller Leistung oder halber Leistung weitergefahren werden kann.
Na, die Systemführung wird dann schon in einem solchen Fall dafür sorgen, dass wir innerhalb von 20, 30 Minuten wieder die normale N-1-Sicherheit hergestellt haben. Aber kurzzeitig kann es dann sein, dass diese anderen Systeme dann bis zu 100% ausfahren. Kurzweilig. Aber diese 100% ist ja auch das, worauf diese Stromleitung ausgelegt ist. Aber realistisch kommt das fast nie vor.
Also es ist unter Sicherheitsaspekten enorm wichtig, dass Leitungen nicht permanent sozusagen mit ihrer vollen Leistungsfähigkeit gefahren werden, sondern dass da doch ein enormer Sicherheitspuffer drin ist. Das hängt mit dieser N-1-Regel zusammen.
Genau, richtig.
Bis wie viel kann man denn so eine und wie lange und bis wie viel kann man dann so eine Leitung kurzfristig überlasten?
Das hängt natürlich von den Geräten ab, die da im Umspannwerk natürlich alle ausgelegt sind auf eine bestimmte Stromstärke in erster Linie. Und auf der Freileitung selber habe ich natürlich, wenn ich eine Überlastung habe, dann steigt auch die Temperatur natürlich in den Leiterseilen. Und die Leiterseile sind bei einer Standardleitung auf 80 Grad ausgelegt. Also es darf nicht dauerhaft über 80 Grad gefahren werden, diese Leitung. Also das Leiterseil darf diese Temperatur nicht überschreiten, sonst gibt es mechanische Zerstörungen am Ende dieses Leiterseils. Insofern ist das vielleicht kurzweilig möglich, aber wie gesagt, die Systemführung ist dann schon dabei, diesen Fehler, wenn es über 100% sein sollte, was so gut wie nie wahrscheinlich vorkommt, dann wieder schnell zu reduzieren.
Du hast gesagt, mechanische Schäden, wenn es da zu einer Überhitzung kommt, also ab 80 Grad aufwärts, jetzt 80 Grad, ist jetzt für Metall noch nicht so wahnsinnig viel. Also die Leitung glüht da noch nicht. Ne? Aber was passiert denn mit diesen Leiterseilen, wenn die dann, sagen wir mal, 90 Grad Temperatur haben? Hängen die dann ganz weit durch oder was ist da das Problem.
Irgendwann hängen die ganz weit durch. Das ist tatsächlich auch letztes oder vorletztes Jahr mal in den Niederlanden passiert. Da gibt es ein schönes Video, wo man sieht, dass die Leitung dann irgendwann so doll durchhängt, dass sie den Boden berührt tatsächlich. Und das darf natürlich nicht passieren. Wir haben ja Mindestabstände auch, die wir einhalten müssen. Und deswegen sind diese 80 Grad eben die Bemessungsgrenze. Dahinter steckt dann eben auch ein maximaler Stromfluss, der zugrunde gelegt wird. Und das wird natürlich überwacht, wie hoch der Stromfluss ist. Und der darf eben nicht überschritten werden.
Und das Metall ist natürlich auch nur mechanisch begrenzt belastbar, ne? Also wird wahrscheinlich dann auch irgendwann
verformt, genau,
die Spröde oder was auch immer.
Ja.
Also wir wollen ja auch dafür Sorge tragen, dass unsere Leitungen und Betriebsmittel nicht verschlissen sind nach kurzer Zeit. Es ist ja wie beim Autofahren, da fährt man ja auch einigermaßen vorsichtig und nicht immer auf Anschlag. So ähnlich ist es beim Stromnetz auch. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir immer auch vorsichtig mit unseren Betriebsmitteln umgehen. Okay, das ist eine Netzarchitektur, über die wir gerade gesprochen haben, die beim Thema Wechselspannung, es ist ein Wechselspannungsstromnetz, das wir haben. Du hast vorhin schon richtigerweise mich korrigiert. Es gibt keine Richtung in die und da, sondern bei Wechselspannung wechselt der Strom also beständig seine Richtung. Jetzt gibt es natürlich auch Überlegungen und immer Diskussionen. Ja, man könnte doch auch mal ein Gleichstromnetz aufbauen. Das ist aber gar nicht so einfach. Was ist denn da so eine Herausforderung, wenn man sagt, wir machen jetzt ein voll vermaschtes Gleichstromnetz?
Also aus der Historie heraus ist es ja so, dass man sich damals, sag ich mal, für ein Wechselstromnetz oder ein Drehstromnetz entschieden hat, weil man gar nicht in der Lage war, diese hohen Spannungen in der Gleichspannungsebene zu erzeugen. Also die Gerätschaften gab es einfach nicht. Und jetzt ist man soweit. Jetzt hat man ja das erste Mal vor gut 10 Jahren auch entschieden, dass in Deutschland Gleichstromleitungen gebaut werden sollen. Solche Punkt-zu-Punkt-Leitungen dann eben von Nord nach Süd natürlich in erster Richtung, um den Windstrom von Norden nach Süden zu transportieren.
Und zur Entschuldigung, vor allem und auf einer Spannungsebene, die noch höher ist. Als
genau.
Wir haben Wechselspannung 380 und wir haben da jetzt
525 kV.
Genau.
Auch noch dann als Kabelsystem. Also da sind wir die Ersten wirklich, die das ausprobieren, sage ich mal, oder verlegen werden. Und das Hauptproblem ist aber, neben diesen hohen Spannungsebenen, die zu erzeugen, oder es ist, was heißt Problem, es ist sehr aufwendig, sage ich mal, deutlich aufwendiger als im Wechselstromnetz, sind eben diese Leistungsschalter, die aktuell nach meinem Kenntnisstand noch nicht bestehen, mit denen ich eben die Leitung eben auch an- und ausschalten kann. Das macht man aktuell noch auf der Wechselstromseite dann.
Warum kann man den Stromfluss in einem Gleichstromfluss, sage ich mal, warum kann man den nicht so einfach mit so einem Schalter unterbrechen und sagen so, stopp, hier wird unterbrochen, der Stromfluss. Was passiert, was würde da passieren, wenn man da sozusagen so brachial eingreift mit einem Schalter und sagt, den Stromfluss sozusagen cuttet?
Na, du hast ja schon vorhin richtig gesagt, beim Wechselschalter, ich habe diesen Nulldurchgang, dadurch, dass ich ständig die Spannung von plus 400 kV oder 380 kV auf minus sozusagen ändere, habe ich ja immer einen Nulldurchgang. Und das heißt, wenn ich sozusagen den Strom trenne, dann habe ich irgendwann mal einen Zeitpunkt, wo eben dieser Lichtbogen gelöscht werden kann dann, ne, durch diesen Nulldurchgang. Und das habe ich beim Gleichstrom nicht. Das heißt, der Lichtbogen kann nicht ohne weiteres gelöscht werden, der dort entsteht, wenn ich sozusagen zwei Leitungen oder den Stromkreis dann in der Mitte aufbreche durch diesen Schalter.
Und der Lichtbogen ist dann leider ein Problem. Das ist
ein bisschen heiß, ja.
Der ist mit hohen Temperaturen von mehreren 1000 Grad verbunden und eben auch nicht so einfach zu löschen.
Ja.
Also da ist ein hohes Risiko, dass es dann zu Auslösungen kommt, zu weiteren Kurzschlüssen und zu erheblichen Schäden dann auch an Anlagen. Das heißt, da wird also noch viel getestet und geforscht werden, bis diese Leistungsschalter ebenfalls in diesem hohen Spannungsbereich serienreif sind.
Genau.
Es gibt die in unteren Spannungsebenen, ist das schon längst der Alltag, und in unserem privaten Umfeld ist es ja auch Alltag. In vielen technischen Geräten, die wir haben, sind Gleichstromschalter eingebaut. Da ist es kein Problem, aber auf dieser hohen Spannungsebene ist es ja wohl ein Problem. Ja, Flavia, in Zukunft brauchen ja wir ja viele weitere Stromleitungen oder bestehende Stromleitungen müssen aufgerüstet werden. Das Netz wird also dichter gewoben und verstärkt. Mal so laienhaft gesagt, wie findet man heraus, an welchen Stellen neue oder stärkere Leitungen erforderlich sind? Die Spinne macht das, glaube ich, intuitiv. Die läuft da durch ihr Netz und guckt, ah, da ist was kaputt gegangen, weil eine Fliege reingeflogen ist. Wir machen es, glaube ich, nicht so intuitiv, sondern da stehen viele Berechnungen dahinter. Wie geht man da vor?
Also wir haben ja ein festgelegten Prozess dazu. Es gibt alle 2 Jahre einen Netzentwicklungsplan, der eben in die Zukunft schaut. Der letzte, der jetzt dieses Jahr veröffentlicht wurde, schaut nach 2037 und auch noch in einem Szenario nach 2045. Und da wird erstmal geguckt, was habe ich denn für ein Szenario oder wie sind denn die Parameter für 2037? Die werden erstmal festgelegt. Wie viel Erzeugung habe ich? Wo ist die Erzeugung erneuerbarer Energien zum Beispiel? Beziehungsweise auch dann konventionelle Kraftwerke werden dann jetzt ja nicht mehr angenommen für 37 und so weiter. Wo habe ich welche Lastannahmen? Also dieses Szenario wird ermittelt. Es gibt auch unterschiedliche Szenarien, die dort erstellt werden. Wird dann auch sozusagen freigegeben von der Bundesnetzagentur, diese Szenarien, und auf Basis dieser Szenarien wird dann auch geguckt, wie stellen sich Lastflüsse dann ein, beziehungsweise erstmal wird ein großes Marktmodell damit befüttert, um zu gucken, welche Kraftwerke werden denn wo wie angefahren, auch auf Basis von Preisen und so weiter. Und dann schaut man tatsächlich, okay, wo habe ich denn jetzt, also wie ist das Bestandsnetz dann ausgelastet aufgrund dieser Annahmen, die ich dort habe? Dann kann man schon sehen, okay, hier habe ich vielleicht eine aktuell 220 kV-Leitung, die müsste dann ertüchtigt werden auf 380 kV, um mehr Strom zu transportieren. Aber es können sich natürlich auch neue Leitungsverbindungen ergeben, die erforderlich sind, ne? um dann eben möglichst wenig Überlastung zu haben. Da wird dann eben geguckt, wie muss ich das Stromnetz ausbauen, um dann eben diese Überlastung, die ich in dem aktuellen Stromnetz dann hätte, zu vermeiden.
Vielen Dank, Flavia, für deinen Besuch hier in unserem kleinen Studio. Für heute sage ich danke fürs Zuhören und noch ein kleiner Werbeblock zum Schluss. Wir bei 50 Hertz haben viele abwechslungsreiche Jobs im Angebot. In Berlin, in unserem Netzquartier, aber auch an unseren 5 Standorten in ganz Ostdeutschland, in Berlin und in Hamburg. Schaut einfach in unserem Jobportal nach, ob etwas Passendes für euch dabei ist. Vielen Dank fürs Zuhören und natürlich gilt wie immer, diesen Podcast gerne liken und teilen bei LinkedIn. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Volker Gustedt.
Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation: Volker Gustedt.